FAZ
Digitech. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Wir wollen einmal mehr über die Zukunft unseres Landes heute sprechen und die Möglichkeiten, die Deutschland, die deutsche Unternehmen haben. Im Büro sitzen Carsten Knob hier, unser Chefredakteur für digitale Produkte, und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Das Stichwort ist Blockchain. Am bekanntesten ist diese Technologie durch den, momentan zumindest noch durch den Bitcoin, eine Kryptoanlage, die viele Leute schon mal gekauft haben, verkauft haben, die es überall auf der Welt gibt, deren Preis ziemlich stark schwankt, die deswegen auch häufig in den Schlagzeilen ist, auch schon mal, weil Bitcoin-Börsen geknackt wurden und dann auch solche Einheiten verschwunden sind. Aber dahinter steht eine Technologie, die Blockchain, in die viele Leute große Hoffnungen setzen. Und Carsten, du hast dich damit gerade erst beschäftigt, gerade auch im Hinblick auf die Chancen von Deutschland. Bevor wir damit beginnen und darauf detaillierter eingehen, aber erstmal ganz grundsätzlich nochmal, was ist denn das genau, die Blockchain, und warum sollten wir uns damit beschäftigen?
Ja, lieber Alex, bevor ich die Frage mit der konkreten Definition beantworte, die so ein bisschen anstrengend ist, möchte ich gerne auch nochmal verstärken, warum es sich lohnt, sich diese Definition anzuhören und sich dann halt eben auch im Folgenden mit dieser Blockchain zu befassen. Du hast es ja schon in deiner Anmoderation auch untergebracht, aber es ist tatsächlich so, dass diese Technik potenziell in der Lage dazu ist, die ganze Weltordnung zum Besseren zu verändern. Also jedenfalls die digital abgebildet ist. Das ist ein
hoher Anspruch.
Ja, das ist ein hoher Anspruch. Es ist nämlich total einfach.
Wir werden dich beim Wort nehmen.
Es ist revolutionär, es ist sicher, es ist anonym und es ist auch vor Manipulationen sicher. Man kann damit mehr oder weniger alles, was man sich vorstellen kann, speichern. Und es beinhaltet die Chance, dass gerade wir hier in Europa, die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind in der Auseinandersetzung mit den großen amerikanischen Datenplattformen, die Macht über unsere digitalen Identitäten zurückerobern, gemeinsam mit Open-Source-Software, aber darum soll es ja im Moment nicht gehen, dass also wirklich die Karten im Spiel der IT vollkommen neu gemischt werden. Und wenn wir in Deutschland und Europa das vernünftig machen, haben wir alle Chancen, doch nochmal wieder für den einen oder anderen vielleicht sogar unverhofft, nochmal wieder ganz nach vorne zu springen. Gerade auch in der Kombination mit dem Internet der Dinge, das ja in Deutschland über die Industrie 4.0, Vernetzung von Maschinen untereinander, gerade in einer Maschinenbaunation ganz besonders wichtig ist. So, also es gibt wirklich jede Menge sehr, sehr gute Gründe, sich mit diesem sperrigen Thema zu befassen.
Sehr gut, ich bin ein bisschen überwältigt jetzt in der Deutlichkeit, denn ich es nicht war.
Selbst du.
Erwartet, ja, ich bin ja schon sehr optimistisch meistens, ja. Aber das so in der Breite auch nicht. Jetzt hast du ein paar, also wie du es gerade dargestellt hast, jetzt aber mal ein Stück konkreter oder nochmal mehr auf die Technologie eingehend.
Genau.
Wenn wir da einfach mal schauen, du hast jetzt schon gesagt, Anonymität ist ein wichtiges Stichwort im Zusammenhang damit. Man kann fast alles speichern, was man möchte. Wieso? Wieso ist Anonymität da wichtig und warum ist es ein Thema eigentlich?
Jetzt kommt das dann halt eben doch, was am Anfang eines Podcasts über die Blockchain halt dann noch sein muss, nämlich die etwas detailliertere Erklärung, die dann danach versucht, also darauf aufbauend kann man dann versuchen, noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Die Blockchain ist der Name für ein dezentrales Datenregister. Ja, das heißt also, dieses Datenregister steht nicht in einem großen Serverraum, sondern dieses Datenregister ist, wenn man so will, über die ganze Welt in allen möglichen Computern, die x-wo stehen können, verteilt. Und in diesem Datenregister, in diesem dezentralen Register, zeichnen einzelne Datenblöcke, die sogenannten Blocks, jeweils Transaktionen auf. Diese Blöcke formen in dem Register sich zu einem Logbuch zusammen. Ja, das ist, wenn man so will, ein digitaler Kontoauszug für alle Transaktionen zwischen Computern. Und jetzt wird's richtig spannend. Jede Veränderung oder Transaktion wird in diesem dezentralen Datenregister chronologisch und transparent erfasst und dann auch wieder auf vielen Rechnern gespeichert und miteinander verkettet. Und deswegen nennt sich das Blockchain. Ja, also du hast einzelne Datenblöcke, die mehrere Transaktionen aufzeichnen. Also ein Block ist nicht eine Transaktion, sondern mehrere Transaktionen. Die werden in einem Datenregister gesammelt. Dieses Datenregister ist aber dezentral gespeichert. Gleichwohl sind diese Blöcke in einer Chain, in einer Kette miteinander vernetzt und transparent erfasst. Und wenn sich etwas ändert, wird das entsprechend vermerkt und dadurch entsteht ein praktisch nicht mehr zu knackender, also durch Hacker oder so, zu knackender Datensafe, der die durch die entsprechenden Prüfsummen, die die Blocks untereinander austauschen, in sich komplett nachvollziehbar ist. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht doch gar nicht, also beim kurzen Nachdenken darüber, das klingt immer so furchtbar kompliziert, aber tatsächlich ist es, wenn man das einmal durchdrungen hat, gar nicht so ein wahnsinnig kompliziertes System. Die Informationen sind nicht mehr manipulierbar, sie sind eindeutig verifiziert und durch einen transparenten Konsensmechanismus bestätigt und daraus kann der ganze Rest erwachsen. Ich muss es nicht mehr in einem Pool sammeln, sondern jeder einzelne Nutzer kann, wenn das dann mit entsprechenden digitalen Identitäten verbunden ist, die Macht über seine Daten wieder zurückerhalten. Oder jede Maschine, die diese Daten produziert.
Also du sagst, es wird nicht zentral verwaltet von genau. einer Entität, sondern es ist eben dezentral. Für was brauche ich es denn aber zum Beispiel im Alltag, dass ich es mir mal besser vorstellen kann? Wo kann es mir denn eigentlich helfen, dass es wichtig ist, dass sowas anonym bleibt, dass sowas nicht hackbar ist?
Wenn du dir überlegst, wie wichtig das Thema Vertrauen und Datensicherheit im Jahr 2019 geworden ist, dann wird dir unmittelbar klar, dass auf der Basis heutiger Technologien, wir lassen jetzt mal Quantencomputer außen vor, nicht hackbares System,
klar, schon
riesige
gut,
ja. Vorteile hat.
Ja.
Und du brauchst keinen sogenannten Mittelsmann mehr, der dazwischen als sozusagen menschlicher Validator Transaktionen absegnet.
Also zum Beispiel das heißt, keine Bank mehr.
Zum Beispiel keine Bank mehr, aber auch nicht mehr unbedingt einen Einkäufer in einem großen Unternehmen, weil im Zweifel die Maschinen untereinander auf der Basis rechtsgültiger, eindeutiger, vertrauenswürdiger Verträge auch untereinander handeln können.
Und die Verträge müssen aber doch auch von jemandem aufgesetzt oder einprogrammiert werden.
Naja, das wird halt
werden,
einmal
oder?
Vorher definiert.
Ja. Ne,
und dann wird in dem Standard dann sozusagen gehandelt. Ja. Und viele Verträge sind aber Standard. Also ein Standard-Kaufvertrag ist ja jetzt nichts Besonderes. Der ist dann halt, wenn man so will, implizit hinterlegt. So, und das funktioniert bei Banken und dem Transfer von Geld untereinander. Man kann aber auch alle anderen Arten von Gütern oder geistigem Eigentum sich vorstellen, dass man die über eine Blockchain handelt und miteinander vernetzt und verbindet. Und es entsteht ein völlig neues Netzwerk von Partnerschaften und Vertragsbeziehungen in der Wirtschaft untereinander im Rahmen dieser Blockchain. Und das ist auch der Grund für meine, aus deutscher Sicht könnte man sagen, hoffnungsvolle Prognose, dass eben die Macht im Netz doch nicht dauerhaft unbedingt bei den Googles, bei den Amazons, bei den Microsofts und wie diese Unternehmen alle heißen, Facebook landen muss, sondern dass das, also dieses Datenmonopol möglicherweise im Rahmen dieser dezentralen Kette dann doch nochmal wieder angegriffen werden kann.
Aber die Daten sozusagen, oder was ja diese Unternehmen jetzt attraktiv macht und warum sie viele Daten haben, ist, dass sie eben Dienste anbieten, die sehr viele Menschen sehr gerne nutzen und auch sehr komfortable Dienste anbieten, die bietet doch, die sozusagen, das fällt ja nicht weg, Wieso fallen die weg oder wieso werden die neutralisiert, wenn es dann eine Blockchain gibt? Suche ich da nicht mehr in Google?
Lass es mich anders versuchen, das nochmal zu erklären, wo der Hebel ist, dass man da eine neue Machtposition aufbaut. Die Blockchain wird im Geschäft, also im Leben von privaten Nutzern untereinander zunächst noch keine große Bedeutung haben. Das wiederum ist natürlich das Hauptgeschäft dieser Plattform. Ja, ja. Die haben jederzeit Zugriff auf unsere privaten Daten, wenn sie möchten, also weil wir das halt selber auch so wollen, weil wir denen diese Daten geben, weil wir uns irgendeinen Nutzen davon versprechen. Da wird so schnell die Blockchain erstmal nicht eingreifen. Aber der springende Punkt ist ja jetzt, also in dem Moment, wo die deutsche Industrie ins Internet geht mit ihren ganzen Maschinen und sich alles mit allem verbindet, dann möchten wir natürlich ganz gern, dass diese Verbindungen in der Cloud ja nicht jetzt unbedingt von amerikanischen Großkonzernen gemanagt und dominiert werden, sondern vielleicht ist das kurzfristig noch nötig. Ja, dafür haben wir hier in diesem Podcast auch schon in früheren Folgen Beispiele diskutiert. Aber dass das mittel- und langfristig halt eben auch ohne solche Intermediäre funktioniert und auf der Basis dieser Blockchain-Verträge unter Ausschaltung solcher Mittelsmänner direkt abgewickelt werden kann. Und ich glaube, du würdest ganz gerne Beispiele hören. Ja? Natürlich kann so eine Blockchain, weil viele denken da ja direkt an Bitcoin, weil das einer der allerersten wirklich Anwendungsfälle im größten Stil ist, daraus kann natürlich ein alternatives Währungssystem entstehen. Darüber denkt in der neuen, soeben beschlossenen Blockchain-Strategie der Bundesregierung auch der deutsche Staat nach, dass man eventuell selbst so ein Währungssystem aufbaut, um auch dort ein Gegengewicht zu planen, zum Beispiel von Facebook zu dieser Libra-Währung zu geben. Also es kann ein digitaler Euro sein. Man kann Assets, also Vermögenswerte anderer Art abbilden, zum Beispiel einen CO2-Kontrakt. Da geht es ja jetzt auch im Rahmen der Klimadebatte drum, wie kann man jetzt CO2-Emissionen vielleicht handeln. Und den Handel von solchen Emissionszertifikaten könnte man auch über eine Blockchain abbilden, ja, oder von Energie. So, und dann eben darüber hinaus, das habe ich auch schon erwähnt, von jeder Art von Vertrag. So. Und wenn man weiß, dass die Wirtschaftswelt zu jedem Zeitpunkt aus dem Abschluss von Verträgen besteht, wenn du an die Kasse deines Supermarkts gehst und bezahlst, schließt du einen Vertrag ab.
Klar.
Und alles andere in einer größeren Dimension bis zum Kauf deines Hauses, ja, letztlich sind es doch mehr oder weniger standardisierte Verträge. Das kann alles in der Blockchain landen. So, und wenn man das bis zu Ende denkt, ist es tatsächlich gerechtfertigt, von einer potenziellen Revolution zu sprechen.
Die bedeutet, dass ich am Ende aber trotzdem noch sowas wie ein Konto haben werde, wo ich vielleicht Geld drauf habe oder auch ein Depot haben werde, wo Assets drin sind.
Aber Token. Ja. Also da kommt dieses Stichwort Crypto-Token ins Spiel, für das man dann, also wer schon mal mit Bitcoins gehandelt hat, weiß das, da muss man sich so eine Wallet auf seinem Handy oder wo auch immer installieren, wo dann diese Dinge drin gespeichert sind, die diese Werte, die man da hat, abbildet. Genau, und das können jetzt Zahlungstoken sein oder Utility-Token, Wertpapier-Token. Ich habe ja schon gesagt, der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Genau. Und natürlich muss das auch reguliert werden. Und darüber hat sich halt die Bundesregierung in dieser Woche Gedanken gemacht und eine Strategie beschlossen, die zum einen so einen Regulierungspfad skizziert, aber eben auch einen Förderungspfad, dass also einzelne kleinere Use Cases auch mal ausprobiert werden sollen mit wissenschaftlichen Abschlüssen und so weiter, die man in der Blockchain abbilden kann. Und ja, also das dürfte gerne alles noch etwas konkreter formuliert sein, aber eigentlich ist Deutschland da auf einem ganz guten Weg. Also dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir so eine Strategie haben, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber hoffnungsvollen technologischen Entwicklungen in der IT der Vergangenheit. Da waren wir nicht so schnell. Das ist erfreulich.
Ja. Ist es nicht aber trotz allem so, auch wenn damit viele Hoffnungen verbunden sind, du hast ja gerade eben jetzt das Vertragsvolumen genannt, ist es wirklich für ein Land wie Deutschland so ein großes Thema oder für andere europäische Länder oder die USA, in denen, was eigentlich schon einigermaßen ordentlich funktionierende Rechtsstaaten sind, wo man Verträge einklagen kann, vor Gericht gehen kann, ist die, ich meine, das kann man dann hier trotzdem natürlich machen, technologisch, aber mal frech gefragt, löst die Blockchain in unseren Ländern hier in Europa nicht eigentlich ein Problem, dass es gar nicht gibt? Und umgekehrt gefragt, ist sie nicht eher dann was für manche sich gerade entwickelnden Länder, in denen es diese Rechtssicherheit nicht gibt, in denen es keine rechtsstaatlichen Demokratien gibt, sondern autoritärere Regime und die Leute viel eher was davon hätten, wenn sie da auf sichereren Wegen eben oder dann etwas mehr Freiheit hätten oder sich sicherstellen lassen können, dass sie geschlossene Verträge auch eingehalten bekommen.
Alex, du denkst zu sehr in...
Zu klein, ich denke zu klein.
Dass ich dir das nochmal sagen darf.
Ja,
jetzt bietet sich die Gelegenheit. Du denkst zu sehr in einer alten Welt.
Ach du Liebe.
Ja. Also weil in einer vollständig digitalisierten Welt beschleunigen sich Vertragsabschlüsse, die dann nötig werden. Und für bestimmte Dinge gibt es, die heute selbstverständlich erscheinen, gibt es einfach keine Zeit mehr. Und da ist es dann hilfreich, wenn man Mikronetzwerke von erneuerbaren Energienanlagen so miteinander vernetzt, dass die untereinander in Blockchain-Technologie ihre Verträge schließen können, damit sie, ne, also Energie wird immer in der Sekunde gebraucht, also jedenfalls, wenn es sich um Strom handelt.
Damit sie sich schnell hin und her Sachen verkaufen können, quasi von alleine, ohne dass wieder nachgucken können, ja.
Oder man könnte auch darüber nachdenken, dass Fabriken künftig viel, viel modularer werden, weil sie sich selbst je nach Auftrag neu arrangieren in ihrem Setup.
Ich bin einigermaßen sprachlos, wie du siehst.
ja, wir wollen hier ja auch immer wieder mal in die Zukunft gucken.
Absolut, ja. So. Und da könnt ihr sogar sagen, als Science-Fiction-Fan finde ich toll. Aber die, was heißt das dann? Die organisieren sich dann neu und selbst wird aber nicht aus einer Autofabrik wird dann nicht plötzlich ein Zahnbürstenhersteller.
Hast du schon mal was von Losgröße 1 gehört? Das
Sag
ist
mal.
Ja, also im Moment ist, also wir kommen ja aus einer Phase der Produktion, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen, wo sehr standardisierte Massenprodukte von einem Fließband gelaufen sind.
Ja.
Henry Ford, Model T,
ja.
Bei mir dürfen Sie jede Farbe bestellen, solange sie schwarz ist.
Ja.
Ne? So, das haben wir ja schon lange hinter uns gelassen.
Zeitungen im nordischen Format oder sowas,
so.
Meinst du auch?
Das heißt, Produkte werden immer individueller.
Ja.
Vielleicht ja auch, auch das soll jetzt heute nicht das Thema sein, mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz proaktiv auf deine Bedürfnisse zugeschnitten.
Ja.
So, und dafür könnte man sich, wenn es sich um physische Güter handelt, natürlich schon vorstellen, dass wir künftig Fabriken haben, die sich produktabhängig, schnell und unkompliziert umkonfigurieren lassen.
Ja.
Ich kann dir sagen, das wird auf jeden Fall kommen, auch wenn das jetzt gerade nach Unsinn klingt. Das wird auf jeden Fall
nach Unsinn klingt.
Ich weiß ja nicht.
Ja. Das finde ich ja gar nicht.
Und dann,
ich finde auch deine Begeisterung ist doch toll, dass du,
weil wir
auch noch
endlich
nicht erlebt,
mal
dass,
wieder
dass
was haben, womit wir
du
zeigen.
Du begeisterungsfähiger bist als ich, habe ich noch nicht hier erlebt.
Ja, weil es eine völlig neue Seite aufschlägt in dem technologischen Rennen, auch mit anderen Nationen. So, und ich bin begeisterter Europäer und möchte, dass wir hier nicht irgendwann zu verlängerten Werbgang von wem auch immer werden, sondern dass wir halt die Chancen, die uns neu geboten werden, nachdem wir ein paar verschlafen haben, weil wir in anderen Dingen zu gut waren, muss man auch dazu sagen, ja, weil es halt nicht nötig war, so, ja. Ja, dass wir die dann halt nutzen. So, und genau, also für solche Dinge, um jetzt deine Frage wieder darauf wieder zurückzukommen, ja, bei uns funktioniert doch alles so prima, ja, warum ja. brauchen wir das überhaupt?
Ja.
So, für das, was in der Zukunft kommt, reicht das, was wir im Moment haben, in seiner Geschwindigkeit einfach nicht aus. Und dafür brauchen wir das.
Was brauchen wir denn, um eine gute Blockchain hinzukriegen dann? Jetzt haben wir eine Strategie.
Ja, wir brauchen...
Staatlich also einen, wahrscheinlich auch einen bestimmten Rechtsrahmen dafür.
Genau.
Aber ansonsten, was für eine Art von Unternehmen braucht man dafür? Und ich frage jetzt auch nochmal trotzdem ganz naiv und erklärend, wen brauchen wir, um das zu entwickeln hier eigentlich? Dann pfiffige Programmierer?
Nein, die brauchen wir für alles Mögliche.
Ja. Also auch dafür.
So, aber ich habe zum Beispiel gestern einen Physiker neben mir sitzen gehabt auf einer ja. Podiumsdiskussion, wo es auch um die Blockchain ging an der Frankfurt School of Finance hier. Und da ja, das haben wir hier ja auch schon beschrieben, mit den beiden eben genannten Beispielen, die physische Welt mit der digitalen besonders eng verknüpft wird, haben da tatsächlich auch Physiker durchaus Ideen, die sie da einbringen können und die sehr, sehr hilfreich sind. Also ja, na klar, also du brauchst für sowas wahrscheinlich erheblich intelligentere Menschen als uns zwei, damit das umgesetzt werden kann. Ja, vielleicht auch uns, um es irgendwie zu erklären und den Menschen etwas näher zu bringen. Aber natürlich weitsichtige Politiker. Du brauchst eben in dieser Politik Leute, die weitsichtig einen rechtssicheren Rahmen für diese Blockchain-Anwendungen setzen. Am besten im europäischen Maßstab, damit es gleich entsprechend skaliert. Und dann solltest du versuchen, da Technologie sich so schnell entwickelt. Das ist ohnehin eine große Herausforderung an Regulierung in der heutigen Zeit, dass die Technologie neutral ist und nicht irgendwas abwirkt, von dem man noch gar nicht richtig absehen kann, wohin sich das entwickelt. Und, aber das steht in dieser Strategie auch drin, man sollte eben schon gezielt Pilotprojekte fördern, die den Einsatz dieser Blockchain in einem kleinen Maßstab dann auch ausprobieren, damit man, also eben in diesen Reallaboren, so wird das in diesem Sprech oft genannt, dann auch anfassbarer wird. Ja, und die Unternehmen sollten genau auch das tun, real, laborrealistisch bleiben und nicht der Gefahr erliegen, jetzt auf so einem Hype-Zyklus, der sich vielleicht wieder aufbaut, gleich Herr Weiß was zu erwarten. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei der künstlichen Intelligenz dieser Fehler auch schon wieder gemacht worden ist, dass die Leute auf dieser Hype-Welle jetzt riesige Dinge erwartet haben und dabei vergessen haben, dass man erstmal klein anfangen sollte, im eigenen Unternehmen bestimmte Dinge auszuprobieren, um dann das vielleicht zu skalieren und dann auch nicht gleich wieder so enttäuscht zu sein. So, ja, nach dem Motto, so. Und das wäre eben auch fein, wenn wir das bei dieser Blockchain hinbekämen. Ja, und das wären jetzt erstmal meine vier Punkte zum Start.
Und auch die Empfehlungen für im Prinzip jedes Unternehmen, auch ziemlich unabhängig von der Größe. Sich damit mal.
Völlig unabhängig von der Größe. Natürlich, also das kann irgendwann auch für ein Medienhaus wie uns interessant werden, wenn es eine Möglichkeit ist, die unsere Verträge mit unseren Leserinnen und Lesern total einfach und sicher und unkompliziert abzuwickeln. Klar, warum auch nicht? Ach so, und inhaltlich ist es natürlich vorstellbar, dass das Thema Fake News durch Blockchain-Ketten in der Quelle sozusagen, zum Beispiel eines Bildes,
ja.
Damit experimentiert die New York Times zum Beispiel schon, dass man ganz klar weiß, dieses Bild ist nicht manipuliert, weil das durch die Blockchain entsprechend verifiziert ist, dass die Bits, die da sozusagen in dem digitalen Bild hinterlegt sind, alle astrein sind. Also auch für ein Haus wie unseres steckt da durchaus was drin.
Immer Stand jetzt und auch gemessen daran, auch was du vorhin sagtest, nicht hackbar und nicht knackbar und so, also unter dem Status der gegebenen Technologie, weil man ja davon ausgehen kann, dass es doch Leute oder Entitäten gibt, die sich auch dann dafür interessieren werden, sozusagen Nachrichten abzuhören. hören oder mitzukriegen.
Guter Punkt, so. Alex. Nicht, dass wir vorher drüber gesprochen hätten, da haben wir auch wirklich nicht, aber es sind bestimmt auch schon Hörerinnen und Hörer da, die sagen, das klingt ja alles toll, was der da erzählt, aber Verbrecher hören das ja auch.
Ja.
Ja? So, und die deswegen können ja auch sagen, hey, was wir machen, ist überhaupt nicht mehr hackbar,
ja,
und das kriegt man alles überhaupt nicht mehr mit. Und was das sozusagen for the greater good hilft, zahlt auch auf uns Kriminelle ein. In der Tat, ja, an der Stelle kommt es dann halt eben doch sehr stark auch auf die Regulierung an und die Ausgestaltung dieser Netze. Das wäre schlecht.
Ja.
Ja, so. Und möglicherweise ist außerdem auch noch der eine oder andere Hörer da, der sagt, das ist alles Quatsch. Nicht aus dem Grund, sondern das frisst Energie ohne Ende.
Ist das nächste wie bei der KI übrigens auch ein Thema. Es gibt nichts zum Nulltarif oder so. Also das kostet dann alles was, auch die Datenzentren heute oder die Cloud, das kostet ja auch alles einfach eine Menge Energie und so weiter. Das wird dadurch auch nicht weniger. Gerade bei Bitcoin zum Beispiel ist es ja schon ein Riesenthema, dass da mittlerweile die Energie, die aufgewendet wird, um Bitcoins zu schürfen, so groß ist wie der Energieverbrauch mancher kompletten Länder auf dieser Welt.
Aha, da könnte man ja, wäre ich ein SUV-Fahrer,
ja,
würde ich ja sagen, Leute, ja, lasst mich mit meinem SUV in Ruhe. Guckt euch doch mal sowas wie eine Blockchain für die Bitcoin mal genauer an, ja, oder
klar,
so. Das ist ja alles irgendwo vollkommen aus den Fugen geraten.
Hat und ja auch ein Luftfahrtvertreter auch gesagt, naja, wir brauchen zwar so und so viel und haben so und so einen Abdruck, aber die Leute, die streamen und...
So, jetzt möchte ich hier keine Klimadebatte vom Zaun brechen. Ja, jeder
ich
möge,
doch auch nicht.
Jeder möge
aber
vor
wir
seiner eigenen Haustür kehren.
Aber wir müssen doch die realen Anknüpfungspunkte auch mal mit darstellen,
so, und
die
jetzt
es schon heute gibt.
Sagen mir Menschen, die sich damit viel besser auskennen, dass diese Anwendung Bitcoin auch so ziemlich das energieintensivste ist, was man sich auf so einer Blockchain vorstellen kann. Und dass das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, viel, viel energieeffizienter programmiert werden kann. Das kann ich, muss ich ja nur glauben, also und hoffen, dass es stimmt.
Ja, ja, vor allem kann man sowas ja auch dann über die Zeit auch optimieren. Das sind ja
genau
so Probleme. Und auch beim Bitcoin stimme ich auch damit zu. Ne? Du, ehrlich gesagt, du kannst ja viele Sachen digital versuchen, da abzubilden, aber die wahrscheinlich der Anreiz ist ja am größten, erstmal was Dysfunktionales oder was stark verbessert oder schnell verbesserungsfähiges abzubilden. Es gibt ja kein Problem, zum Beispiel mit etablierten Währungen wie dem Dollar oder dem Euro oder sowas irgendwo zu bezahlen.
Eben.
Also die Schwelle liegt relativ hoch, dass man sich hier, glaube ich, umstellen müsste, weil du ja heute schon damit sehr problemlos bezahlen kannst und da würde man sowieso nicht. Also es wäre jetzt ehrlich gesagt auch nicht eine Währung, das Erste, was mir wahrscheinlich einfallen würde, um einen Vertrag anders abzubilden.
Genau. Also, weiß ich nicht, so Universitätsabschlüsse eindeutig digital zu hinterlegen, das ist ja eine Idee der Bundesregierung jetzt. Sowas finde ich ganz gut. Also damit kann man doch einfach mal anfangen. Ja. Also es ist einfach so, das ist ja in der Berichterstattung über Technologie die Regel, es kommt etwas in eine Phase, wo man darüber reden muss, weil es eine gewisse Reife erreicht. Was aber nicht heißt, dass im kommenden Jahr jetzt ein jeder von uns damit konfrontiert sein wird.
Ja.
Ja. 5G-Lizenzen sind verkauft worden, bis wir alle 5G-Handys haben, die in ausgebauten Netzen funktionieren, vergehen garantiert 5 Jahre. So.
Ja, dasselbe habe ich da auch bei der KI zum Beispiel.
Bei der KI.
Da gibt es auch, ne? Da hast du fast schon ein bisschen lustig, ne? Dann schreibst du ein bisschen was da drüber und wächst, das war mir auch am Anfang gar nicht so bewusst, direkt eine Erwartungshaltung, dass sich das dann in 8 Wochen alles materialisiert. Und das ist natürlich Unsinn. Du fängst mit was an, beschreibst das, was es so gibt und was dann gemacht wird. Und dann passiert meistens was so ist, dass wir kurzfristig total überschätzen, wie schnell sowas geht, dass es natürlich viel länger braucht als 8 Wochen, aber langfristig total unterschätzen, was zum Beispiel in 10 Jahren möglich ist, weil wir soweit gar nicht einfach mehr denken können.
So, und das, ich will nicht sagen, dass speziell die Deutschen eigentlich nicht so weit denken können. Und trotzdem stimmt das ja, was du sagst. Wir tun es nicht. Andere Länder tun es. China macht es.
Ja.
In allen genannten Gebieten. Und die Amerikaner halt auch. Und während wir halt eben an der Stelle Schluss machen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, dauert ja alles mit 5G noch fünf Jahre.
Die sind halt auch vor allem experimentierfreudig.
Entwickeln die halt, übrigens auch im Journalismus, ja, also man soll auch immer vor der eigenen Haustür kehren, auch im Journalismus längst Anwendungen für diese 5G-Möglichkeiten, die halt gewaltig sind. Ja, so, und genau das ist es. Man muss einfach am Ball bleiben.
Ja, aber wir haben als Thema, ich glaube, da ist ein Thema, wie weit du halt wirklich denkst. Und das Zweite ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob die automatisch immer weiter denken und so weiter, aber die haben häufig, also ich will jetzt gar nicht hier irgendwie Klischees aufbauen oder verallgemeinern, aber vielleicht mal einen Punkt machen, vielleicht in der Tendenz einfach eine höhere, auch, was haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen, so Fehlertoleranz oder jammern dann weniger rum, wenn was mal nicht klappt, dann ist es halt so und dann geht es halt weiter mit dem Nächsten, weil es halt viel ist, was erst sich durch Probieren herausstellt, wie es funktioniert und sich danach nicht lange erzählen, habe ich dir doch gleich gesagt und so, sondern sagen, okay, was machen wir morgen, das und das.
Genau, so. Die Blockchain ist noch nicht reif für die Hauptsendezeit. Not ready for primetime, würde der Amerikaner sagen. Aber das kommt. So, und deswegen finde ich toll, dass Sie uns alle zugehört haben.
Ich ebenfalls. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, dann außerhalb dieses Podcasts natürlich gerne über die vielen Produkte und Kanäle, die unsere Zeitung ohnehin schon anbietet, über unsere Faznet-Seite, über unsere Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist, über unser F-Plus-Angebot, aber auch über unsere analogen Produkte, die Tageszeitung, die Sonntagszeitung und die FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Ciao.